Hey Genie, überleg dir mal bitte ein Gedankenexperiment, wie die Zukunft aussehen könnte mit einer allwissenden KI, die alles besser kann als wir Menschen.
Natürlich. Hier ist ein Gedankenexperiment für eine Zukunft mit einer AGI. Stell dir vor, du bist auf dem Weg zur Arbeit. An der Haltestelle steht bereits das Flugshuttle, das du unbedingt erwischen musst. Du hast heute ausnahmsweise mal einen Termin vor Ort mit deinen Arbeitskolleginnen und Kollegen im Unternehmenshub. Die Türen schließen. Silke, die allwissende KI, deine persönliche Assistentin, deine schlauere Gehirnhälfte, verbaut in deinem Kopf, meldet sich:
Abfahrt in wenigen Sekunden.
Du sprintest los und weichst mit einer schnellen Bewegung dem Mann auf seinem Hoverboard aus, der dir entgegenkommt. Und plötzlich ein heftiger, stechender Schmerz durchfährt den Rücken. Jede weitere Bewegung ist eine Tortur. Keinen Schritt kannst du mehr laufen.
Lumbago,
hörst du Silke rufen. Nein, kein Zauberspruch. Hexenschuss lautet ihre eindeutige Diagnose innerhalb von Sekunden. Verzweifelt schleppst du dich zurück nach Hause. Dort angekommen, lässt du dich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dein Sofa fallen. Speedy kommt angefahren und reicht dir eine Auswahl an Medikamenten. Da meldet sich Silke.
Paracetamol wird dir jetzt helfen. Denk daran, die Ibuprofen gehören deiner Frau. Du verträgst dieses Schmerzmittel nicht. Nimm am besten auch eins der Wärmepflaster, das ich dir bestellt habe. Die Drohne dürfte jeden Moment auf dem Balkon landen. Dann kann Speedy es reinholen. So ein Pflaster verbessert die Durchblutung und die Muskeln entspannen sich. Für den Fall, dass es dir in 2 Tagen noch nicht besser gehen sollte, habe ich bei Dr. Hassani einen Termin für das virtuelle SmartMed-Screening geblockt.
Du seufzt. In deinem Kopf kreisen bereits die schlimmsten Schimpfwörter. Der Termin heute mit deinen Kolleginnen und Kollegen wäre wirklich wichtig gewesen. Abends wolltest du mit ein paar FreundInnen zum Squash. Endlich mal wieder Sport treiben. Naja, das hat sich dann wohl erledigt. Silke unterbricht dein Gedankenkarussell.
Der Termin im Hub ist auf nächste Woche Montag, 11 Uhr, verschoben. Das Team weiß Bescheid und ist mit neuen Aufgaben versorgt. Jens, Carsten und Christiane habe ich für heute Abend abgesagt. Deine Buchung im Squash Center ist auf Carstens Namen geändert. Er ist ja meist der Erste vor Ort.
Zwar bist du noch immer gefrustet und die Schmerzen lassen nur langsam nach, aber immerhin kannst du dich jetzt einen Moment ausruhen. Die Anlage geht an. Die neueste Episode deines Lieblingspodcasts wird über die neuen Boxen abgespielt. Im Hintergrund hörst du Fluffinator, den Staubsaugerroboter, seine Runden drehen. Denn was er weiß, du aber nicht. Carsten wird dich später besuchen kommen. Ein Krankenbesuch auf dem Weg zum Squash Center. Darüber wirst du dich doch mit Sicherheit freuen. Was du weißt, deine allwissende KI Silke und Carsten aber hingegen nicht wissen. Deine Stimmung ist im Keller. Und das Letzte, was du dir jetzt wünschst, ist Besuch, mit dem du dich unterhalten musst.
Hallo und herzlich willkommen zu Out of Time, Visionen, Technik, Zukunft. Dem Podcast, in dem wir die Zukunft entwerfen, Visionen diskutieren und Technik auf den Prüfstand stellen. Mein Name ist Tommy Falkowski, ich bin Maschinenbauingenieur und arbeite am Fraunhofer Institut für Entwurfstechnik, Mechatronik. Ich liebe Technik und Innovation, ich mache mir dabei aber auch immer Gedanken über die Einsatzpotenziale und Auswirkungen der technischen Innovation. Die Filmnerds unter euch, die werden das schon gemerkt haben. Out of Time, unser Titel, das ist das Kennzeichen aus Zurück in die Zukunft auf der Zeitmaschine, dem DeLorean. Und ich bin nicht nur Filmfan, sondern ich habe auch einen Kollegen mitgebracht, der auch sehr begeistert ist. Roman Dumitrescu, Direktor vom Fraunhofer IEM und unser Chefstratege hier. Und wir freuen uns sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und ich freue mich auch, dass wir endlich mit unserem Podcast in die Zukunft schauen können und auch das aus der heutigen Sicht bewerten dürfen.
Ja, heute dreht sich alles um das Thema AGI und ASI, wenn die KI alles besser kann als der Mensch. Ihr habt gerade die Einleitung unserer KI-Assistenz Genie gehört und die hat uns in ein Gedankenexperiment genommen, das wir uns heute genauer anschauen wollen. Nämlich, wie realistisch ist es, dass künstliche Intelligenz irgendwann alles besser kann als wir Menschen? Wie ist das aus technischer Sicht? Was ist heute schon möglich? Sind wir davon noch weit entfernt oder ist das im Prinzip schon quasi in Sichtweite? Und vor allem, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Was bedeutet das für unseren Alltag, auch für unsere Berufswelt? Und welche Technologien das denn tatsächlich möglich machen könnten und welche Herausforderungen wir grundsätzlich berücksichtigen wollen? Ja, lasst uns da gerne tiefer eintauchen und das gemeinsam herausfinden. Ja, Roman, der rutscht hier so nervös schon auf seinem Stuhl hin und her, weil er wahrscheinlich schon ein paar Gedanken zu dem Experiment hatte, das Genie uns gerade vorgetragen hat. Du kennst die Gedankenexperimente ja vorher nie so wirklich, von daher bin ich mal gespannt, was du so für Gedanken hattest.
Ja, ich rutsche erstmal hin und her, weil ich noch über das Chefstratege schmunzeln muss. Mein Doktorvater hat immer gesagt, ich bin eigentlich der Cheftechnologe. Und ich glaube, das ist auch die Perspektive, diese zwei Dinge hier zusammen zu bekommen. Und ja, ich bin schon ein bisschen nervös, nachdem ich das gehört habe, dieses Gedankenexperiment. Weil es klingt schon sehr abgefahren auf der einen Seite, aber es klingt vor allem so aus technologischer Sicht vor allem sehr spannend, was sich da alles so tut, was dazu alles auch technologisch möglich ist. Und auch die Frage, was davon man aber auch als Person überhaupt akzeptieren möchte. Denn so ein Chip im Kopf verbaut, der mit einem dann mal spricht und Dinge für einen vorhersagt, das ist, glaube ich, eine spannende Frage. Und wenn ich das so höre, wir sind ja jetzt eigentlich dann schon voll so in diesem Thema Künstliche Intelligenz, weil darum dreht sich das Gedankenexperiment meiner Meinung nach im Wesentlichen eigentlich sogar um das Thema ja, allgemeine Künstliche Intelligenz, ist auf Englisch AGI, Artificial General Intelligence. Und über die letzten 2-3 Jahre, wir beschäftigen uns ja eigentlich täglich mit dem ganzen Thema, kommt bei mir eigentlich auch bei dem Gedankenexperiment immer so dieses Gefühl auf, was wir mal als Wonder Panic beschreiben. Also dieser Zustand zwischen Begeisterung, Bewunderung auf der einen Seite, was alles möglich ist oder vielleicht auch dann möglich sein wird, und dieser Zustand der Panik. Wir kriegen jetzt alle einen Chip verbaut, die KI entscheidet, wer uns besuchen darf oder nicht, oder was für Medikamente wir einnehmen. Vielleicht, wenn man doch das von einem Arzt persönlich oder einer Ärztin persönlich besprochen haben, das ist so vielleicht die Panik oder die Angst auch vor dem Unbekannten. Und ich glaube, die Wonder Panic ist immer so ein ganz guter Zustand. Das ist auch kein Begriff, der von mir kam. Das kommt von einem englischen Doktorand, der das im Rahmen seiner Promotionsarbeit erforscht hat und ein KI-generiertes Video auch gemacht hat, diesen Begriff dort genutzt hat, für diese KI, ja, Begeisterung, aber auch Angst davor. Und ich glaube, das ist ein guter Ausgangspunkt, mit so einer gesunden Begeisterung an so ein Experiment ranzugehen, aber auch mit einer gesunden Einschätzung von dem, was kommt da tatsächlich auf uns zu, und dass wir das auch vernünftig gestalten.
Ja, also ich kann auch sagen, diese Wonder Panic ist mir natürlich bestens bekannt. Wenn ich jetzt zurückblicke, die letzten 2 Jahre habe ich mich ja intensivst mit dem Thema künstliche Intelligenz, insbesondere generative künstliche Intelligenz beschäftigt, die ja wirklich, sag ich mal, über Nacht zu einer Sensation wurde, nachdem ChatGPT veröffentlicht wurde. Es ist jetzt Dezember 2024 und es ist tatsächlich nicht einfach. Also wenn man gerade auch technologisch versucht, am Ball zu bleiben, die neuesten Modelle im Prinzip versucht zu verfolgen und was alles plötzlich jetzt möglich ist, ist es so. Man schwankt zwischen Begeisterung und tatsächlich Panik teilweise, weil man natürlich vieles hinterfragt und auch natürlich seine eigene Kompetenz teilweise gefährdet sieht dadurch. Aber lass uns doch noch einmal zurückspringen und vielleicht auf ein paar Definitionen eingehen, weil das tatsächlich in der allgemeinen Diskussion werden natürlich häufig Begriffe oder Abkürzungen verwendet wie AGI oder ASI. Aber was steckt denn eigentlich so dahinter, hinter diesen Begriffen?
Ja, das finde ich gut, dass wir erstmal so über die Grundlagen da sprechen und uns mit den Begriffen auseinandersetzen, weil da wird viel über Entwicklungen eigentlich schon diskutiert und man muss erstmal auch gucken, wo kommt das Ganze her und auch ein Gefühl zu bekommen, wie schnell ist diese Entwicklung tatsächlich und wie weit sind wir von so einem Szenario mit Silke entfernt. Und ich glaube, der erste Begriff, den man so gar nicht so oft benutzt, weil das eigentlich so die allgemeine KI-Lösung ist, ist so der Begriff der Narrow AI, also der spezialisierten AI. Also man baut eine KI-Lösung, wie zum Beispiel ein Chatbot, für eine ganz spezielle, spezifische Aufgabe. Die kann die dann auch sehr gut lösen, aber eben nur diese eine Aufgabe. Dafür wurde die programmiert oder auch entwickelt. Oder ein Classifier, der ein bestimmtes Bild gut erkennen kann, also eine Katze von einem Hund unterscheiden kann. Darüber aber das, was wir jetzt hier gehört haben, ist ja eher AGI, also das, was ich schon sagte, Artificial General Intelligence. Da sind wir schon auf einem Niveau, dem die KI der Leistungsfähigkeit des Menschen sehr ähnlich ist. Also von der Leistungsstärke eigentlich auf demselben Niveau agiert, auch was diese kognitiven Lösungen angeht. Und das ist natürlich etwas, was zum Teil schon beängstigend für den einen oder anderen sein mag. Auf der anderen Seite haben wir schon immer technische Lösungen, die bestimmte Sachen besser können als wir. Also so ganz neu ist der Gedanke an sich nicht. Aber durch ChatGPT, was, glaube ich, die meisten jetzt irgendwie schon mal kennengelernt haben, genutzt haben, merkt man kriegt schon ja auf erstaunlich gute Antworten, wie es dann immer so schön heißt, in der ersten Reaktion. Und da geht aber die Entwicklung geht ja noch weiter. Also das kann man natürlich jetzt sagen, okay, dann ist die KI so gut wie der Mensch und kann vor allem auch verschiedene Aufgaben lösen. Also man hat eine KI-Lösung und sagt nicht, die ist jetzt für eine bestimmte Aufgabe trainiert, sondern ChatGPT kann ich fragen nach einer Matheaufgabe, da kann ich aber auch fragen nach einer Übersetzungsaufgabe, da kann ich aber auch fragen vielleicht nach einem ärztlichen Rat und dergleichen. Das ist alles noch mit sehr viel Vorsicht zu genießen, aber wenn das irgendwann eine Qualität hat, dass ich wirklich sage, ich muss nicht nochmal einen Menschen fragen, einen Experten, dann bin ich eigentlich bei diesem Thema AGI schon sehr nah dran, so zumindest wie ich es auch verstehen würde. Und dann gibt es eigentlich den Begriff der sogenannten ASI, das hattest du ja auch schon gesagt, der Artificial Superintelligence. Also tatsächlich, wenn die Intelligenz, die künstliche Intelligenz, die Intelligenz des Menschen eigentlich in allen Bereichen übertrifft. Also wirklich in allen Bereichen übertrifft und man davon reden kann, dass die KI eigentlich den Menschen übertrifft, dann kommen eigentlich andere Begriffe rein. Da sind wir dann schon so ein bisschen bei diesem Chip in den Gehirn reingesetzt. Ja,
ein bisschen Sci-Fi-mäßig.
Genau, auch. Da ist man schon so ein bisschen bei dem Cyborg. Man spricht dann immer von der technologischen Singularität, also tatsächlich den Punkt, in dem die technische Lösung, die technische KI den Menschen überholt hat und dabei auch so eine Art Bewusstsein entwickelt hat und ja eigentlich sich auch nichts mehr sagen lässt, sondern selber entscheiden möchte. Und das ist dann oft, aber muss man heute auch noch sagen, sehr viel auch philosophisch zu betrachten. Da kann man kaum richtig wissenschaftlich bewerten, aber es gibt natürlich schon Ansätze in die Richtung, aber vieles kennen wir so aus Science Fiction. Also der Terminator, der Film ist ein gutes Beispiel für technologische Singularität, weil die Maschinen gesagt haben, wir brauchen die Menschen auf der Erde nicht mehr und tatsächlich in Vernichtungskrieg gezogen sind. Oder Blade Runner als Beispiel, wo man gar nicht mehr weiß, ist es eine Maschine oder ein Mensch und die leben alle komplett so unter uns und die selber wissen es auch nicht, dass sie gar keine Menschen sind. Das sind alles Dinge, die schon spannend sind, aber wenn wir auch über das Szenario mit Silke hier nochmal sprechen, dann würde ich da schon sagen, wir sollten bei diesem AGI-Begriff so bleiben und vor allem da nochmal tiefer reingucken. Und das ist ja auch ein gehypter Begriff.
Absolut. Ich meine, wenn man jetzt gerade die Tech-Medien der letzten Monate und Wochen sich anguckt, wird das ja regelrecht täglich diskutiert. Die verschiedenen Hyperscaler und auch OpenAI, die liefern sich da ja aktuell ein Kopf-an-Kopf-Rennen gefühlt mit den neuen Modellen und neuen Funktionen und auch neue Modalitäten, die im Prinzip eingeführt werden, sodass hier einige Leute sogar sagen, im Prinzip haben wir diesen Zustand der AGI schon erreicht. Das ist jetzt vor ein paar Tagen, haben einige Mitarbeiter von OpenAI tatsächlich das so im Prinzip erläutert, dass es, wenn man ehrlich ist, aus deren Sicht schon so eine Art AGI ist. Aber dann merkt man halt schon, fragt man 10 Wissenschaftler, kriegt man 11 Antworten wahrscheinlich. Ja, ne? Und deshalb wollen wir heute ein bisschen darauf eingehen, wollen wir zumindest versuchen, das zu bewerten, wie weit sind wir denn jetzt noch von der AGI entfernt? Und was heißt es, wenn wir wirklich diesen Schritt, wenn wir wirklich den Punkt erreichen, wo die KI die meisten Aufgaben, die meisten menschlichen Aufgaben, zumindest kognitiven Aufgaben, auch erledigen kann? Genauso gut wie wir.
Ja, absolut. Ich finde da tatsächlich nochmal, ich habe das neulich gesehen, eine Statistik hat, glaube ich, AI Multiple Research hat es mal rausgeguckt, die Google Search Trends für AGI aktuell. Mhm. Und da gab es so zwei Hypes, einmal so Anfang 2023 und dann vor allem jetzt aktuell. Also 2022 mit ChatGPT hat keiner nach AGI gesucht oder dergleichen, aber jetzt aktuell haben wir einen sehr hohen Hype, was schon darauf hindeutet, dass doch einige der Meinung sind, wir nähern uns diesem Ziel oder diesem Meilenstein. Ich glaube, am Ende des Tages ist es kein Ziel, sondern es ist ein Meilenstein, den man so dann wahrscheinlich mitnehmen wird auf der weiteren Entwicklung. Und das sollten wir nochmal beleuchten, weil ich glaube, das wird viele wichtig, weil es ist nicht, glaube ich, nicht die Ende der Reise der KI, sondern vielleicht auch tatsächlich der Start der tatsächlichen KI, so wie wir sie vielleicht dann doch eher aus dem Science-Fiction auch kennen.
Ja, das ist interessant, weil es ist ja in der Vergangenheit genau das passiert, wenn wir uns den Turing-Test angucken, der im Prinzip ein einfaches Gedankenexperiment ist, kann ich unterscheiden, ob ich jetzt mit einem Computer interagiere oder nicht, den haben wir ja schon überschritten. Also ChatGPT knackt natürlich den Turing-Test ohne Probleme und bei AGI ist die Vermutung, dass es vielleicht genauso passieren kann, dass es so ein bisschen einfach an uns vorbeizieht.
Ja, definitiv. Und deswegen ist es auch so wichtig, so nochmal in die Vergangenheit auch zu gucken. Und ich hatte das im Vorfeld ja auch gesagt, so eine kleine Anekdote, wie ich eigentlich zu dem Thema KI selber gekommen bin. Ich habe als Student eine Wohnungsauflösung, habe ich mitgewirkt und das war eine Wohnungsauflösung, glaube ich, von einem Journalisten, der hat ja unglaublich viele Bücher, ganz spannende Bücher. Und bei einem Buch bin ich hängen geblieben, ich habe das heute mitgebracht, ich habe sie auf dem Tisch schon liegen. Es lag bei mir sowieso im Büro als kleines Schätzchen. Das Zeitalter der künstlichen Intelligenz von Ray Kurzweil, von 1993 ist das, glaube ich. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe das aber so Anfang der 2000er, also so alt bin ich jetzt auch nicht, als ich Student war. Und habe damals dann sehr viele Bücher von ihm auch gelesen, der sehr stark diese Vision schon in den 90er Jahren auch bis hin zu diesem Thema, hat ja ein zweites Buch Ende der 90er geschrieben, Homo Sapiens, wo das A bei Sapiens als Ad-Zeichen, also dieses Verschmelzen des Menschen mit Maschine und diese unglaubliche, ja, er benutzt auch diesen Begriff der Transhumanität, also dass man einen Schritt weiter bekommt. Wir Menschen werden eine nächste Evolutionsstufe erreichen. Anders als die meisten denken, wir entwickeln uns wieder zu Primaten zurück, sondern wir entwickeln uns eigentlich weiter durch diese Technologie nach vorne und befähigt. Er ist aber sehr visionär bei allem dabei. Und ich habe tatsächlich just neulich ein neues Interview von ihm gesehen. Er ist immer noch aktiv, aber er schon in hohen 70er Jahren, glaube ich, unterwegs jetzt ist. Ist, glaube ich, momentan auch bei Google als Berater mit dabei. Und da hat er, finde ich, ein ganz schönes Zitat, habe ich mir einfach da mal rausgeschrieben aus einem Interview, dem er gesagt hat, der Fortschritt in der KI, der ist nicht linear, sondern exponentiell. Also wenn man sich die letzten Jahre ansieht, dann haben wir vieles erreicht, was vor 20 Jahren als utopisch galt. Und bis 2029 werden wir KI-Systeme haben, die den meisten Bereichen genauso gut sind wie die besten Menschen. Also das ist sogar noch mehr, als die meisten unter AGI verstehen. Und bis 2045 wird die KI uns in vielen Bereichen übertreffen. Das hat er im Sommer gesagt in The Guardian. Und dort glaube ich schon etwas, wo er ja immer den Speer schon über die Jahrzehnte weit nach vorne geworfen hat.
Ich glaube nämlich, das Jahr 2029 hatte er sogar schon in den 90er Jahren oder 80er Jahren vielleicht sogar schon so als Zieljahr für AGI angegeben. Das ist tatsächlich interessant, weil er einer der wenigen war, der das wirklich mit so einer Zeitspanne bewertet
hat. Das ist total interessant. Er sagt, dass 2024 und 1999 in seinem Buch hat er diese beiden Daten genauso schon genannt. 29, ich sage jetzt mal AGI und 2045 was wir jetzt als ASI benannt haben, also Artificial Superintelligence, das ist verrückt und das korrigiert er gar nicht.
Ja, das ist der Wahnsinn. Also wenn wir überlegen, andere KI-Experten, auch Jeffrey Hinton beispielsweise oder auch unser Kollege Eike Hüllermeier, ich glaube, die wurden tatsächlich überrascht in Teilen, ne? von diesem extrem schnellen Fortschritt, der da im Bereich der Large Language Models in den letzten Jahren durchgeführt wurde. Also man hat da in der Wissenschaftscommunity richtig gemerkt, dass die Leute da in großen Teilen überrumpelt wurden.
Deswegen habe ich am Anfang ja so geschmunzelt, Chefstratege und Cheftechnologe sind ja zwei verschiedene Dinge und der Forscher, die Forscherin ist auch nicht unbedingt die Visionärin oder Visionär in vielen Bereichen. Das heißt, man ist ja viel mit Detailproblemen beschäftigt und dann braucht es eben auch solche Leute wie Ray Kurzweil, der in den meisten ja bekannt ist durch seine Keyboards, also der ist ja auch ein Unternehmer, auch nicht nur Wissenschaftler oder Forscher und Zukunftsdenker, und wir haben ja ganz andere Unternehmer auch, die sich auch zu dem Thema AGI äußern. Ich denke, das bekannteste ist sicherlich Sam Altman als CEO von OpenAI, was er eigentlich dazu sagt, die aktuell bekannteste KI-Lösung ja in dem Feld haben. Und er hat sich dazu eigentlich geäußert, dass er davon ausgeht, jetzt erst kürzlich, fest davon ausgeht, dass wir das früher erreichen werden, dass das Level eines AGI, als die meisten Menschen momentan auf der Welt denken. Aber dass es auch viel weniger wichtig vielleicht sein wird, als die meisten auch aktuell denken, weil unter AGI vielleicht dann nicht verstanden wird, dass die künstliche Intelligenz ein Bewusstsein hat, sondern dass sie einfach wirklich in dieser Ausprägung der Aufgaben, er nennt das ja auch immer so, die Leistungsfähigkeit eines durchschnittlichen Coworkers, also eines Arbeiters, eines Medien-Coworkers, sagt er immer sehr schön in seinen Interviews. Und damit macht er auch eine gewisse Erwartungshaltung, das heißt, was da mit reingeht, und grenzt das ganz klar ab von diesem Thema der Singularität.
Ja absolut. Also ich finde das auch spannend, auch diese Bewertung, dass ehrlicherweise, wenn man sich verschiedene Interviews von ihm anhört, er ändert seine Meinung schon ab und zu mal, wobei er das sag ich mal, dass wir nahe dem Punkt sind, wo wir AGI haben, das sagt er jetzt schon seit längerem. Aber dass es im Prinzip vielleicht gar nicht so große Auswirkungen haben wird, wie wir denken, ist, glaube ich, in Teilen auch dem geschuldet, dass ehrlicherweise auch ChatGPT, wenn man so schaut, es hat natürlich Auswirkungen. Es ist bei vielen Leuten im Berufsalltag natürlich angekommen und wird komplett verwendet, aber die große, sag ich mal, die riesige Entlassungswelle ist zumindest Stand heute noch ausgeblieben. Und ich denke, ähnlich wird es auch sein, wenn wir jetzt noch bessere KI-Lösungen haben. Denn wir müssen bedenken, die reale Welt ist äußerst komplex. Wir haben natürlich hochkomplexe Systeme in Form von, sage ich mal, sehr trägen Unternehmensstrukturen, die sich auch entsprechend langsam nur verändern können. Und die müssen das natürlich alles erstmal auch aufsaugen können. Also im Prinzip ist es genau unsere Aufgabe, jetzt das zu nehmen, was, sage ich mal, die Hightech-Forschung liefert und das dann wirklich in die Anwendung zu bringen.
Ja, absolut. Denn die Frage ist natürlich, ob das in jeder Gesellschaftsform so träge ist, wie wir es vielleicht jetzt aktuell selber so, ich bin dann auch ein bisschen subjektiv, wahrnehmen in Deutschland oder in der EU. Und das auf der ganzen Welt so ist. Aber es ist tatsächlich so, dass wir vieles ja auch, also wir auch jetzt schon nur einen Bruchteil des Potenzials der KI-Lösung eigentlich auch nutzen. Und dementsprechend, wenn die jetzt immer mehr wird und wir aber immer nur wenige Prozent davon einsetzen können, dann wird das tatsächlich nicht zur großen Entlassungswelle auf einmal kommen, beziehungsweise wird das ein Shift geben, wie schon immer gab bei technologischen Einführungen, ein Shift der Arbeit. Und da bin ich dann tatsächlich eher bei Ray Kurzweil, der sagt, okay, wir müssen halt lernen, dass wir besser werden mit diesen Systemen. Und es gibt viele, die auch sagen, es wird durch wegen KI keiner entlassen, sondern du wirst, wenn dann, entlassen von jemandem, der halt KI nutzt und du eben nicht. Und deswegen müssen wir ja auch darüber ein bisschen aufklären.
Ja, ich habe hier auch noch ein Zitat von Elon Musk mitgebracht. Das ist aus einem Livestream, in dem der kürzlich über das Thema KI gesprochen hat. Den Link würden wir euch natürlich in den Shownotes teilen. Generell alle Quellen, die wir hier angeben, packen wir in die Shownotes mit rein und hören wir uns einmal doch mal an, was der Elon Musk so einschätzt.
Say 2026 at the latest for AGI, roughly 1% chance of civilization ending in any given century.
Ja, das Coole an dem Zitat finde ich, dass er das gemacht hat, als er Diablo 4 live gestreamt hat. Da ist er ja irgendwie auf Platz 4 der weltweit besten Spieler.
Die Zeit hat er offensichtlich.
Ja, wobei hat sich halt tatsächlich herausgestellt, hat er nicht. Also offensichtlich hat er sich da wohl die Leute eingekauft oder den Charakter irgendwo gekauft, der schon hochgelevelt war. Also es gibt da jetzt Reaktionen darauf, dass das wohl alles nicht mit rechten Dingen zugeht. Wäre auch ehrlicherweise wahnsinnig, ne, wenn er das jetzt auch noch geschafft hätte sozusagen. Aber auch spannend, warum man das Bedürfnis hat, sowas überhaupt zu machen in seiner Position. Also kann ich nicht wirklich nachvollziehen.
Ja, und ich meine, Elon Musk, wissen wir jetzt auch, seine politischen Meinungen sind jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Und von daher, da wollen wir uns auch gar nicht jetzt auf die politische Ebene mit ihm in der Diskussion betreiben. Aber man muss natürlich schon gucken, er ist ein Meinungsbildner gerade bei dem Thema KI und AGI und hat da schon die Finger im Spiel. Deswegen können wir ihn auch nicht komplett ausblenden.
Aber er ist fest davon überzeugt, dass wir spätestens 2026 AGI erreicht haben werden, also spätestens 2026 die KI in nahezu allen Bereichen so gut ist wie wir Menschen. Und man muss das Ganze natürlich aus verschiedenen Perspektiven bewerten. Zum einen ist er natürlich Technologe. Das heißt, man kann ihm vieles vorwerfen, aber dass er kein technologisches Verständnis hat, ist falsch. Und er ist natürlich extrem nah dran an der Entwicklung. Er hat ja xAI auch letztes Jahr gegründet, die auch in kürzester Zeit tatsächlich im Prinzip fast aufgeholt haben mit den anderen AI-Labs und weiß also, was zumindest technisch aktuell gerade machbar ist. Er hat natürlich auch ein großes Interesse daran, das zu verwerten, im Sinne von Autopilot im Tesla oder viel mehr noch mit dem Optimus-Robotern, die natürlich eine solche KI benötigen, um dann auch autonom in den meisten Situationen agieren zu können.
Und er hat auch Geld und wir werden gleich, glaube ich, nochmal drüber sprechen sollen oder müssen, dass tatsächlich Geld beim Thema KI-Entwicklung tatsächlich eine große Rolle spielt, wenn wir darüber sprechen müssen, dass wir das Ganze auch mit Rechenpower haben. Vielleicht auch nochmal eine andere Sicht darauf. Also du hast Geoffrey Hinton schon angesprochen, der ja auch lange Zeit bei Google war und auch Physik-Nobelpreisträger, einer der ganz wesentlichen KI-Grundlagenforscher, jetzt auch schon eher warnend unterwegs ist, der eher sagt, also Moment mal, wir müssen auch gucken, die Entwicklung, die ist zwar super, dass sie jetzt läuft und dass sie auch schnell läuft und sie war eigentlich auch irgendwie planbar, aber sie läuft jetzt auch vielleicht an einer Stelle auch etwas unkontrolliert und könnte tatsächlich auch zu einer Bedrohung werden. Also das dürfen wir nicht vergessen. Ich sitze jetzt zwar heute da und sage jetzt im Podcast, also ich glaube, wir reden mehr über AGI als über dieses Thema Singularität, aber wenn wir die erreichen sollten, haben wir alle ein Problem. Und in deinem Zitat, ich kenne das ja auch von Elon Musk, er sagt das ja auch, was sagt er, irgendwie 1% Wahrscheinlichkeit, dass es dann diese Singularität rauskommt, plups, und wir sind alle weg. Also irgendwie müssen wir schon auch vernünftig machen und das Ganze irgendwie auch koordinieren. Also er ist da sicherlich eher ein Warner. Und ich glaube, auch so kann man so diese Aussagen, wir könnten jetzt wahrscheinlich zig Aussagen alle durchgehen, aber man kann das, glaube ich, so in drei Kategorien so unterteilen, finde ich. Es gibt so die AGI-Enthusiasten, so wie Ray Kurzweil, die glauben ans Gute und das wird super und dann könnte ich auch irgendwann, werde ich unsterblich, weil ich mein Gehirn auf einen Chip übertragen kann und dergleichen. Das sind ja die Visionen, die er wirklich beschreibt, auch in seinen Büchern. Sehr visionär und aber auch sehr positiv eigentlich. Und dann gibt es aber auch eben wie Geoffrey Hinton mehr so die Warner, die sagen, Moment mal, da sind viel Risiken mit verbunden. Und dann würde ich sagen, gibt es so die Business-Leute. Sam Altman gehört sicherlich dazu, Elon Musk, auch Jeff Bezos, da habe ich neulich gesehen, da wurde er gefragt, was macht eigentlich Amazon? Sagt er, wir machen KI, 95% nur noch KI. Also das ist ein KI-Unternehmen, ganz einfach. Und er sagt das auch so ganz offen. Und bei denen ist diese ganze Diskussion um AGI, habe ich das Gefühl, die hauen das raus und dann relativieren sie so ein bisschen. Also ja, das wird im Bewusstsein nicht, aber die werden schon leistungsstark, aber wird vielleicht auch weniger. Also das ist so ein bisschen so Erwartungsmanagement. Aber im Prinzip ist es ja auch eine self-fulfilling prophecy, was sie da betreiben. Weil dadurch, dass sie das so pushen, gibt es viele Investoren, viel Geld. Ihre Unternehmen werden auch gepusht im ganzen Markt und sie kommen dem Ganzen näher. Und ich glaube schon bei Sam Altman hat man es jetzt ja auch gesehen, wie die Abo-Modelle hingehen, die werden etwas hochpreisiger und vielleicht gibt es die AGI dann für, keine Ahnung, 5.000 oder $500 im Monatsabo und dann trennt sich dann natürlich irgendwann auch Spreu von Weizen, weil ich glaube auch so eine AGI, die wird sehr rechenintensiv aktuell zumindest sein und so sehr kostspielig aus, darf man nicht vergessen, dass es klingt bei ChatGPT, ich gebe was ein, das läuft so, aber im Hintergrund läuft ja eine ganze Menge.
Absolut, also das wird natürlich, das Modell ist aktuell nur tragfähig, weil natürlich enormes Risikokapital dahinter steckt und wir sehen jetzt sukzessive immer mehr, dass die verschiedenen Anbieter auch an den Preisschrauben drehen, gerade bei den leistungsstärkeren Modellen und das ist in der Tat natürlich auch eine Frage, die wir hier auch beleuchten können, nämlich geht vielleicht die Schere tatsächlich noch weiter auseinander, als sie jetzt schon auseinander ist, indem quasi dieses AGI nur für die Menschen überhaupt erschwinglich ist, die sowieso schon Kohle haben und die dann auch noch mehr Kohle machen können sozusagen, weil die AGI im Prinzip die ganze Arbeit übernimmt. Bei Sam Altman finde ich es auch interessant, OpenAI hat ja tatsächlich einen Deal mit Microsoft, die erhalten ja ziemlich viel vom Funding, kommt ja von Microsoft und da ist aber eine Klausel in dem ursprünglichen Vertrag enthalten, die besagt, dass sobald OpenAI das Niveau der AGI erreicht, hat Microsoft keinen Zugriff mehr darauf. Und aktuell merkt man, okay, das ist nicht wirklich im Businessinteresse von OpenAI, sodass natürlich auch dieser Terminus ein bisschen aufgeweicht wird. Es gibt auch erste Gerüchte, dass sie versuchen, diese Klausel jetzt auch wieder rauszunehmen. Aber natürlich, also aktuell sieht es sehr stark danach aus, dass es vor allem businessgetrieben ist.
Aber lass uns doch mal, ich glaube, einmal mal tief durchatmen an dem Punkt. Also das ist ja schon... Viele Experten reden da über AGI, dass sie tatsächlich nächstes Jahr kommt, übernächstes Jahr spätestens. Also ich glaube, da muss man sich schon auch das ernst nehmen. Das ist jetzt nicht nur Geschäft, sondern das ist tatsächlich schon auch Perspektive. Und die müssen ja auch richtig liegen in dem, was sie aus ihrer Sicht tun. Also sie haben da ein Ziel dran. Und da würde ich tatsächlich mal so einen Raum für jeden Einzelnen auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Man muss sich ja selber mal so die Frage stellen, ob man jetzt dran glaubt, dass ChatGPT auf dem Weg zu einer AGI im Sinne von, ich kann Probleme so gut lösen wie der Mensch oder zu einem System wird, was tatsächlich noch das Ganze noch viel besser kann und ein Bewusstsein entwickelt. Ja, ich für mich selber, wenn ich immer mit ChatGPT oder mit ähnlichen Systemen arbeite und wenn man sich natürlich auch ein bisschen damit auskennt, auf dem Niveau erstmal, sage ich, das versteht ja gar nicht, was es da schreibt. Weiß unglaublich viel im Sinne von Daten, unglaublich viel, kann es wieder reproduzieren und zusammenbekommen. Aber so grundsätzlich sind wir erstmal auf den ersten Blick doch noch ein Stückchen davon weit entfernt, dass das nicht mehr als ein lernfähiges System ist, also sondern dass es tatsächlich ein eigenständig, eigenwilliges System ist. Und die Assistenzsysteme, so wie Silke jetzt auch geschildert worden sind, die sind ja immer noch im Dienste des Menschen. Und na, wenn du jetzt, Tommy, da zu deinen Bildgeneratoren gehst und wieder ein neues Bildchen machst, dann glaube ich nicht, dass du aktuell mit den Technologien eine Antwort bekommen wirst. Tommy, heute nicht, heute mache ich einen Relaxten, heute habe ich keinen Bock. Mach du doch mal hier, ich habe keinen Bock, ne? Aber was wir schon sehen, da kennst du die Phänomene auch ganz gut, so Anzeichen gibt es schon, weil die Systeme lernen ja von den Menschen.
Absolut, ja, ganz klar. Also es gibt natürlich interessante Phänomene, angefangen bei dem Jailbreaking, also dass man im Prinzip die Sicherheitsmechanismen, die OpenAI implementiert hat, auch mal austricksen kann, weil nämlich wir jetzt ein ganz neues Paradigma haben. Diese Modelle arbeiten ja textbasiert. Und das hat auch zur Folge, dass beispielsweise Ende 2023 ging das durch Twitter und die anderen sozialen Medien, dass viele Leute das Gefühl hatten, dass ChatGPT plötzlich nicht mehr so gut funktioniert hat. Und die haben im Prinzip sich beschwert, was habt ihr an dem Modell verändert? Die Antworten sind nicht mehr so gut. Und es hat sich dann gezeigt, dass offensichtlich die Kenntnis des Monats, also ChatGPT wusste, welcher Monat ist, weil das war in dem sogenannten System Prompt enthalten, dazu geführt hat, dass das Modell einfach kürzere Antworten ausgegeben hat. Vermutlich, weil textuelle Inhalte, gerade Forenbeiträge oder vielleicht auch E-Mails oder sonst was, die halt im Training benutzt worden sind, ja zum Jahresende dann vielleicht mal kürzer ausfallen, weil wir Menschen da vielleicht eher Lust auf ein bisschen Urlaub haben. Und natürlich ist das im ersten Moment sehr verblüffend, aber wenn man sich das vor Augen führt, dass Die Systeme werden auf menschlicher Sprache trainiert. Und das heißt, die übernehmen natürlich auch, sage ich mal, Eigenschaften von uns, gegebenenfalls auch Vorbehalte, Vorurteile. Und das ist immer wichtig, wenn man diese Phänomene bewerten will. Also es heißt nicht, dass es jetzt irgendwo ein Bewusstsein entwickelt hat, sondern erstmal sollte man sich fragen, okay, wie wurde das System trainiert und kann das nicht vielleicht einfach dazu geführt haben, dass das System sich jetzt so verhält?
Ja, absolut. Und deswegen wird ja auch momentan diskutiert, dass man vielleicht gar nicht so viel Energie drauf setzen müsste, immer die Mechanismen des Menschen alles einzeln nachzubauen, auch in den Algorithmen, sondern eher sich auf die Rechenpower, also es gibt ja da zwei Begriffe, Test to Compute, also diesen Shift einmal zu beschreiben, weniger beim Aufstellen der Modelle in komplexe Mechanismen zu investieren, sondern tatsächlich in die pure, schiere Rechenpower, das gucken wir uns gleich mal an. Und dann gibt es natürlich auch dieses Test Time Compute jetzt, wo es ja wirklich darum geht, dann tatsächlich dem Modell in der Ausführung mehr Zeit zu geben und nachdenken, nochmal die Lösung zu überarbeiten. Und das sind, glaube ich, zwei Dinge, die sehr schön, die auch nicht neu sind, aber die sehr schön schreiben oder auch sehr schön beschreiben, wie wichtig doch die Rechenpower sein wird, also die Compute, um mit solchen Modellen Erfolge zu erzielen.
Ja, absolut. Also es war ja bisher so, dass Modelle wie das GPT-4-Modell beispielsweise den rechenintensivsten Anteil war natürlich erstmal das initiale Training dieses Modells. Auch bei der Berechnung von Antworten benötigt das natürlich doch schon einiges an Energie. Aber das war im Prinzip schon klar, wie viel das dann braucht. Es war irgendwo festgesetzt. Wozu jetzt im Prinzip übergegangen wird mit Modellen wie dem neuen O1-Modell, ist tatsächlich, dass sie versuchen, auch zur Berechnung der Antwort bei diesem Vorgang mehr Rechenleistung reinstecken zu können, beziehungsweise also das festzusetzen sozusagen, dass das Modell länger berechnen kann, länger nachdenken kann und dann tatsächlich auch in bestimmten Bereichen zumindest bessere Antworten liefert. Das wird im Hintergrund so erreicht, dass das Modell sich eine Art Argumentation aufschreibt, niederschreibt und das wurde auch tatsächlich durch synthetische Argumentationen antrainiert. Also das Modell hat Vorschläge erzeugt und die haben nur die Vorschläge ausgewählt, die zu richtigen Schlüssen geführt haben und vorher musste man sagen, haben diese Modelle im Prinzip Lösungsmuster gelernt und jetzt nutzt das Modell quasi Lösungswegmuster, um zu einer Lösung zu kommen. Das ist auch immer noch nicht perfekt. Die Systeme machen immer noch blöde Fehler und auch teilweise wirklich Fehler, die vielleicht auch ein Grundschulkind nicht mehr machen würde. In anderen Bereichen sind die aber im Prinzip fast auf dem Niveau von einem durchschnittlichen Mathestudierenden beispielsweise. Also das ist schon faszinierend und das führt tatsächlich jetzt letztendlich dazu, dass natürlich das Vorhandensein der Rechenkapazität wie einen extremen Vorteil verursacht. Wenn ich jetzt sagen kann, ich kann die Lösungsqualität meiner KI dadurch beeinflussen, dass ich sie einfach länger rechnen lasse, haben natürlich diejenigen den größten Vorteil, die einfach die meiste Rechenkapazität vorhalten.
Absolut. Und bei dem Thema kommt bei mir immer so ein bisschen der Professor wieder durch, weil ich war vor 10 Jahren oder so eine der Vorlesungen mal aufgebaut, um den Ingenieuren, auch den Informatikerinnen und Informatikern im Studium mal zu erklären, was ein Chip ist und warum das so eine kritische Technologie ist und so eine ganz wichtige. Und wir sehen ja diesen ganzen KI-Hype, da reden wir auch immer viel über GPUs, also Graphics Processing Units. Wir Gamer, ne, wir kennen natürlich GPUs, weil das war immer so die teuerste Komponente, wenn man sich einen Gaming-PC zusammen, ist heute über noch, ist sogar noch teurer geworden.
Absolut, ja.
Definitiv, aber diese Komponenten werden ja eigentlich gar nicht mehr zum Gaming genutzt, natürlich dafür auch, aber sie haben einen wesentlichen Vorteil, weil sie können sehr gut zum Trainieren oder eben auch zum Durchführen von KI-Modellen genutzt werden. Und ich glaube, da sollten wir einfach mal kurz reingucken, warum das so wichtig ist und warum GPUs wichtiger sind als die eigentlichen Computerprozessoren, also die CPUs. Und ich finde mal so ein Beispiel ganz gut, sich das mal vor Augen zu halten. Bei einer Grafikkalkulation, das sind ja sehr einfache Operationen. Man muss ja sehr viele Pixel gleichzeitig berechnen, aber es sind sehr einfache mathematische Rechenaufgaben, Plusaufgaben, sage ich jetzt mal ganz simpel. Und das heißt, das ist aber sehr ähnlich zu dem, wie wir es eben für das Trainieren auch von neuronalen Netzen haben. Also einfache Operationen, aber wir brauchen sehr viele von denen, also eine massive Parallelität. Ein sehr schönes Bild ist eigentlich, dass man sagt, eine GPU ist eigentlich sowas wie ein Tanker. Also kann ich massiv beladen, kann aber nur an bestimmte Stellen eigentlich mit dem Tanker hinfahren und auch nur bestimmte Wege und ist auch jetzt nicht so schnell in einem Weg, aber halt dadurch, dass ich auf einmal dann ausladen kann, ist es dann auf einmal halt sehr massiv. Und eine CPU, die ist dann der klassische Computerkern, der ist dann eher wie so ein Flugzeug. Also ich kann überall hinfliegen auf der ganzen Welt und ich kann auch spezifisch und bin auch schnell und sehr flexibel, aber ich kann nicht so viel mitnehmen an gleichzeitig zumindest an Daten. Und wenn man sich anguckt, ein modernes CPU hat so zwischen 10 und 20 Prozessorenkerne, so sind wir Multiprozessorenkerne und dergleichen, aber eine GPU, das ist wirklich, das unterschätzen die meisten, hat wirklich 10.000 Kerne. Also 10.000 Operationen, die gleichzeitig durchführen können zu 10 oder 20, die viel flexibler und auch aufwendiger sein können, aber eben diese massive Parallelität, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja, und eine Firma, die davon massiv profitiert hat, dass sie erstmal Gaming-PCs oder Gaming-Units gebaut hat und jetzt auf einmal eine der nicht nur wichtigsten KI-Firmen sind, sondern nach Marktkapitalisierung tatsächlich aktuell das wertvollste Unternehmen der Welt, also wertvoller als Apple, das ist Nvidia, ne?
Ja, ganz genau. Und Nvidia, die haben ja tatsächlich, wie du so gesagt hast, angefangen mit den Grafikkarten, insbesondere für Videospielanwendungen, teilweise natürlich auch für Professional-Bereich, für CAD-Anwendungen beispielsweise. Und das finde ich, das ist das Spannende an der Sache. Also aus einem komplett anderen Markt gekommen, weil nämlich bei Videospielen einfach die Anforderung da war, ich muss einfach innerhalb kürzester Zeit beispielsweise die Wege von Lichtstrahlen berechnen. Das muss ich parallel machen, weil sonst komme ich gar nicht auf die Anzahl an Bildern pro Sekunde, die ich brauche, damit ein Spiel flüssig erscheint. Und das sind letztendlich dann Matrizenmultiplikationen, die da durchgeführt werden, die gut zerlegt werden können in parallele Prozesse. Die sind aber sehr frühzeitig schon auf den Trichter gekommen, dass tatsächlich diese Parallelisierung bei dem Trainieren von neuronalen Netzen eingesetzt werden kann und den Prozess deutlich beschleunigen kann. Und mittlerweile nimmt das natürlich den Großteil des Umsatzes ein, den Nvidia mit diesen Grafikkarten macht.
Ja, absolut. Und so ein zweiter Punkt, der, glaube ich, wo wir ein bisschen Nachholbedarf immer haben, so auch nicht nur bei den Studierenden, sondern auch so in der allgemeinen Bevölkerung. Meine Frau kennt das zumal, weil die muss das immer sich anhören, wenn wir hier ins Science Nixdorf Computermuseum, das weltgrößte Computermuseum ist direkt bei uns nebenan, neben dem Institut. Und da gibt es immer eine sehr schöne Demonstration vom Mooreschen-Gesetz, also dem wesentlichen Gesetz der Computerindustrie, das besagt, jetzt ganz wortwörtlich, alle 2 Jahre wird die Anzahl der Transistoren auf dem Chip verdoppelt. Im allgemeinen Sprachbegriff sagt man, alle 2 Jahre verdoppelt sich die Rechenleistung. Und die meisten verstehen nicht, was das bedeutet, weil es exponentielles Wachstum bedeutet. Und schönes Beispiel, was wir dann immer machen, auch im Unterricht, ist einfach den Studierenden einfach mal zu sagen, was würdest du lieber haben, 10 Millionen Euro oder du kriegst einen Cent, der sich aber jeden Tag dein Betrag verdoppelt und 30 Tage lang. Und dann sagen natürlich die meisten, ich nehme die 10 Millionen Euro, ne? Ist sicher. Wenn man es aber mal durchgeht, dann wird aus diesem Cent am 30. Tag werden 10,7 Millionen Euro. Am 31. verdoppelt sich und am dritten Tag, also am 33. Tag drüber, habe ich praktisch über 80 Millionen Euro. Und das zeigt einfach, dass diese Entwicklung der Rechenleistung, die wir auch jetzt gerade bei der KI als ganz wesentlich sehen, auf einmal richtig durchschlägt und dann aber auch so richtig weitergeht. Also dann wird es ja erstmal spannend. Und das ist das, was ich vorhin meinte, als ich sagte, vielleicht stehen wir erst am Anfang dieses ganzen KI-Themenfeldes. Wenn wir jetzt den Durchbruch erleben sollten zu AGI, dann könnte ja gar nicht absehbar sein, was danach noch passiert.
Und man muss dazu sagen, es ist ja nicht mehr die Anzahl der Transistoren, die da jetzt für entscheidend sind, sondern es sind sowohl Hardware-Durchbrüche als auch algorithmische Durchbrüche. Aber es geht gar nicht so sehr darum, wie das jetzt erreicht wird, sondern dass tatsächlich die Leistungsfähigkeit der Hardware in der Kombination mit entsprechend optimierter Software dann auch tatsächlich einfach extrem zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten.
Ja, absolut. Und all diese Punkte, also Verdopplung der Computerleistung im Allgemeinen oder der Rechenleistung, der KI-Leistung, das Ganze hier exponentielle Wachstum, wenn man sich damit auseinandersetzt, was uns ja schon, die meisten kennen ja sehr aus der Corona-Zeit und konnten das da schon nicht vorhersagen mit den Inzidenzzahlen und sowas. Ne? Oh, warum denn? Das sind doch nur so und so. Aber das ist ja alles, das hält den Menschen an sich einfach schwierig. Und dann sehen wir doch, warum diese ganzen Expertinnen und Experten und wir auch dazu neigen, das steht vor der Tür, das Thema AGI. Vielleicht nicht in dieser Ausprägung von Silke, aber da sollten wir einfach jetzt nochmal einzeln nochmal drauf gucken, weil das sind ja auch nicht nur technologische Fragestellungen, die da mit reinspielen. Aber ich glaube, das wäre nochmal ganz, ganz wichtig. Ich habe aber links, weil ich mal das Buch vorhin rausgesucht habe, noch ein Zitat, weil ich das einfach total spannend finde, aus dem Buch von Ray Kurzweil, was jetzt, wie gesagt, aus 1993 ist. Und da schreibt er zu der Bedeutung der Rechenpower, schreibt er wortwörtlich, wenn die Automobilindustrie in den letzten 20 Jahren ebenso große Fortschritte gemacht hätte, würde ein Auto heute im Durchschnitt etwa $2 kosten. Also er meint, die Verdopplung der Leistung im Verhältnis zum Preis durchschnittlich alle 22 Monate gibt eine Verbesserung um ungefähr das 2000-fache in 20 Jahren. Dies kann man, das ist jetzt ein schönes Beispiel aus der damaligen Zeit, dies kann man mit dem Unterschied zwischen dem IBM 7094, Anmerkung, das ist der Rechner von 1962, mit dem die Apollo-Mission gesteuert wurde, und einem PC mit dem Intel 80386-Chip von heute, also 93, vergleichen. Ich kenne den 386, viele kennen den auch noch, ja. Oder 486er, noch leistungsfähiger vom Computerspielen, Datteln. Ich hatte leider keinen, das hatten die Kinder von den Eltern, die etwas mehr Geld hatten als meine. Ich hatte nur einen Amiga 2000 irgendwann mal. Aber tatsächlich, allein dieses Beispiel zwischen Rechner von Apollo-Mission und Anfang der 90er Jahre und jetzt das weitergedacht, wir sind ja jetzt ja schon 30 Jahre wieder weiter, zeigt einfach, wie kraftvoll es ist. Ich finde das Beispiel mit Automobilen nicht so schön, also einfach diesen Vergleich, ein Auto kostet nicht $2, aber der Vergleich in der Computertechnologie ist tatsächlich so. Von der Leistungsfähigkeit ist das so.
Was ich spannend finde bei dem Zitat ist, wir müssen uns das ja vor Augen führen, mit diesem Prozessor, der heutzutage ein Witz ist, haben wir es aber geschafft, bis zum Mond zu fliegen. So ist es. Da stellt sich die Frage, was schaffen wir jetzt mit dieser Technologie, die wir hier haben? Und ich glaube, das macht man im Alltag eher weniger, dass man sich mal wirklich vor Augen führt, was wir alles schon erreicht haben, technologisch gesehen, gesellschaftlich gesehen, und dass wir in vielen Aspekten ja eigentlich schon in der Zukunft leben.
Und deswegen sollten wir doch nochmal auf das Gedankenexperiment gucken. Ich habe jetzt für mich gedanklich so nochmal das so Revue passieren lassen, auch ein bisschen immer wieder geschmunzelt über das Experiment mit unserer AGI Silke. Aber wenn man erstmal so technologisch das sich anschaut, also wir reden hier tatsächlich von einer KI, die ja ein sehr hohes Kontextverständnis hat. Also höher, als wir es jetzt aktuell von den Systemen kennen, aber wo wir schon merken, da geht die Reise hin, wo wir schon so Aha-Effekte hatten in den letzten Jahren. Wir haben ein System, was massiv autonom und proaktiv agiert. Das ist vielleicht auch nochmal der Unterschied. Wobei wir jetzt mit Agentensystemen da auch gerade technologisch richtig viel passiert. Gerade
absolut.
Jetzt,
ne? Also das ist ja genau das, wo jetzt OpenAI und Co. hinwollen. Die wollen ja jetzt im Prinzip, deshalb sprechen die auch immer von diesem Coworker oder teilweise auch Drop-in-Replacement for your Coworker. Also die versuchen uns vorzubereiten auf das Modell, dass wir im Prinzip virtuelle Kollegen an uns einkaufen können, die dann genauso wie auch menschliche Kollegen autonom Aufgaben durchführen können. Also wir stellen uns mal vor, bei ChatGPT ist es so, ich gebe eine Frage ein, kriege eine Antwort. Aber wenn ich jetzt ChatGPT sage, such doch mal 5 Beispiele raus, dann ruf mal da an und mach jenes und dann komm nochmal wieder zurück und gib mir das Ergebnis, ist das ja eine Aufgabe, die ein bisschen länger Zeit braucht, die auch andere kognitive Anforderungen vielleicht noch stellt. Und das wollen die einem im Prinzip verkaufen. Ich gehe stark davon aus, dass sowas in naher Zukunft zumindest als Geschäftsmodell auftaucht. Sehen wir ja auch schon mit Beispielen wie Devin. Das ist geht in die Richtung, ne? Da geht es um Softwareentwicklung. Das ist im Prinzip eine Applikation, die autonom schon Software entwickeln soll. Ich glaube, die ersten Berichte, wie das Ganze funktioniert, sind noch recht verhalten. Aber zumindest von der Geschäftsseite glaube ich, dass wir das sehen werden.
Absolut. Und so ein Faktor, der auch noch mit reinspielt jetzt in dem Gedankenexperiment, das finde ich, da sieht man sehr schnell die Limitation auch in der Vorstellung, sind diese emotionale Intelligenz. Ne? Also das erkennt ja so den emotionalen Zustand von einem, schätzt ihn dabei auch noch falsch ein, weil denkt, ja, da kommt ja doch Carsten vorbei und dann kriegt man noch Besuch und eigentlich hat man gar keinen Bock, weil es einem nicht gut geht, weil man da mit Rücken, mit Hexenschuss im Bett liegen möchte. Und das zeigt, wie schwierig das ist, auch in der Vorstellung, dass weil wir Menschen ja auch oft falsch liegen. Also Gott, meine Frau würde sagen, ich würde fast immer falsch liegen in der emotionalen Einschätzung, wie es ihr gerade geht. Aber akzeptieren wir das auch von einem technischen System, dass es dann falsch liegen kann? Weil das ist tatsächlich etwas, was man nicht weiß, sondern nur einschätzen kann und glauben kann. Und auch Menschen fühlen sich manchmal eine Minute so, eine andere Minute wieder anders. Aber das sind tatsächlich Sachen, wo es ja um den Dialog und die Kommunikation ja vor allem geht zwischen zwei Systemen. Ne?
Absolut. Und du hast gerade was extrem Wichtiges gesagt, nämlich nehmen wir das hin, wenn ein System so etwas falsch einschätzt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das nochmal zu betrachten. Wenn ein Mensch einen Fehler macht, dann können wir diesem Menschen verzeihen, wir können das akzeptieren. Der Mensch kann sich rechtfertigen, der kann auch Verantwortung übernehmen. Wenn ein technisches System aber einen Fehler macht sozusagen, glaube ich, ist die Akzeptanzschwelle deutlich niedriger. Sehen wir auch jetzt im Bereich des autonomen Fahrens beispielsweise, dass einfach da nicht hingenommen wird, wenn Fehler passieren, die dann auch beispielsweise dazu führen, dass Menschen sich verletzen oder ums Leben kommen. Und auch in dem Beispiel, was wir gehört haben, in dem Gedankenexperiment, wenn wir uns vorstellen, wenn vielleicht das falsche Medikament empfohlen würde, dann kann sowas natürlich entsprechende Konsequenzen haben. Ich fand das auch tatsächlich sehr spannend, mir das so anzuhören und vor Augen zu führen. Ich glaube, technisch sind wir an vielen Stellen tatsächlich schon da, dass diese Systeme zumindest den Anschein erwecken könnten, ein gewisses Verständnis mitzubringen. Wenn wir uns jetzt angucken, den Advanced Voice Mode bei ChatGPT, bei OpenAI beispielsweise, den nutze ich regelmäßig. Da kann ich auf sehr natürliche Art und Weise mit dem System interagieren. Bei emotionalem Verständnis muss man sagen, stößt es schnell an die Grenzen und es ist auch in Teilen repetitiv. Ne? Also es kommt darauf an, was man fragt, aber gerade wenn es jetzt um technische Fragestellungen geht, dann kann mir das schon mal sehr schnell weiterhelfen. Aber viel interessanter finde ich dann auch wirklich die Frage, wo setzen wir diesen Systemen in Zukunft Grenzen? Also wenn die Systeme wie in dem Gedankenexperiment in der Lage sind, Dinge zu antizipieren oder auch vielleicht durch bestimmte Signale mitzubekommen, dass jetzt gerade sich ein Kollege auf den Weg gemacht hat und dann fängt der Roboter an, mein Haus zu putzen, ist das natürlich aus technischer Sicht beeindruckend und extrem aufregend. Aber eigentlich fühlt man sich da ja vielleicht sogar bevormundet, wenn das System im Prinzip jetzt darüber entscheidet, dass quasi dieser Besuch dann im Prinzip in Empfang genommen wird.
Ja, absolut, absolut. Also ich sehe das genauso. Also ich glaube, aus technologisch könnte man jetzt einzeln so auseinandernehmen. Das Spannendste ist wahrscheinlich das Thema Neuralink, also das Implantat, das hatte ich anfangs ja schon gesagt. Gibt es aber auch schon die ersten, die implantiert worden sind. Mhm. Elon Musk hat ja auch seine Firma. Oder da ist seine Finger da im Spiel. Aber der Rest sind ja eigentlich Weiterentwicklungen vom Staubsaugerroboter zum Heimroboter. Das sind die Ideen. Wir haben den Bierbot, der das Bier bringen genau. kann als Demonstrator.
Den will ich entwickeln.
Die Drohnen-Thematik, das virtuelle Ärzte zuschalten, Termine und so, das ist seit Corona praktisch total oft ja schon einfach, wird das gemacht und dass man da auch sich immer mehr übermachen lassen kann. Da gibt es ja die ganzen Selbstoptimierer-Szene, die das ja zum Teil auch schon tut. Aber diese ethischen Fragestellungen auch, und auch die gesellschaftlichen Fragestellungen, das sind, glaube ich, die Dinge, an denen wir länger hirnen werden, wie viel an Daten möchte ich überhaupt freigeben einem System? Wie sicher ist das? Kann das jemand hacken und kann dann praktisch alles über mich wissen? Meine Gedankengänge, alle meine Informationen, das sind ja tiefste Geheimnisse, die man vielleicht mit gar keinem anderen Menschen auf der Welt jemals geteilt hat. Also wie schafft man das sicherzustellen? Wie schafft man aber auch die Transparenz, die Akzeptanz der Lösungen? Und kann eine KI einen auch manipulieren im Positiven? Also jemand aufbauen, also so heute bist du gut drauf und du hast einen tollen Tag, als auch in die andere Richtung, aus welchem Grund auch immer. Also es kann ja auch zum Nachteilig wirken. Das sind alles Dinge, die einen persönlich betreffen und gesellschaftlich. Ja, da gibt es ja auch viele, sind wir wieder bei so Filmen, der Film Her als Beispiel, also wo es diese weibliche Beziehung dann auch gibt, zu der man dann praktisch so eine Art Freundin hat, die immer einem gute Ratschläge gibt, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich das ist, wohin sich die Menschheit entwickeln möchte und auch sollte, auch gesellschaftlich führt das ja auch zu einer gewissen Isolation eigentlich und ich glaube, wir Menschen, da gibt es ja auch viele Studien, wenn wir alleine sind, dann geht's uns grundsätzlich schlecht. Mhm. Also vielleicht hilft das an manchen Stellen da, aber im Großen und Ganzen könnte es auch in eine falsche Richtung gehen. Ich glaube, mit solchen Fragestellungen, wenn wir viel länger zu kämpfen haben, das bin ich aber auch nicht der Oberexperte, überhaupt nicht. Ich bin ja eher der Technologe und manchmal Stratege, aber sicherlich kein Soziologe oder Ethiker. Aber das sind Dinge, die, glaube ich, schon entscheidend sein werden, dass wir uns damit auch auseinandersetzen müssen und auch die Technikszene da ein bisschen einfangen.
Absolut, absolut. Also ich bin natürlich auch, das ist natürlich gar nicht mein Fachgebiet, aber ich mache mir darüber tatsächlich schon sehr viele Gedanken, nämlich was das für gesellschaftliche Auswirkungen haben kann. Und auf der einen Seite, du sprachst gerade von dem Thema Vereinsamung, da besteht natürlich schon die Gefahr, ne, dass wir uns vielleicht zunehmend isolieren, weil wir einfach sagen, okay, diese Systeme geben mir im Prinzip das, was ich brauche und ich interagiere nicht mehr mit Menschen. Ich habe aber so zumindest die Theorie oder die Hypothese, dass vielleicht die menschliche Begegnung in Zukunft einfach noch mehr Gewichtung bekommt, dass die Wichtigkeit nochmal zunimmt, weil eben nur durch diese persönliche Begegnung wir überhaupt sicherstellen können, dass wir es noch mit einem Menschen zu tun haben. Auf der anderen Seite gibt es aber Menschen, die wirklich stark vereinsamt sind und da ist es aus meiner Sicht eine Frage, die die wir auch beantworten müssen, können solche Systeme diesen Menschen nicht doch einen Halt bringen?
Ja, wir haben ja der Kirche ja auch schon einen Prick gemacht. Das heißt, das Thema Seelsorge als Beispiel könnte auch in der Hinsicht ein ganz interessanter Use Case sein, wo man wirklich Leistung muss. Das hat auch der Pater Benedikt ja im Prinzip selber gesagt, dass er da Potenziale sieht. Also ich glaube, da gibt es viele Themen. Vielleicht ist das ganze Themenfeld der ethischen und gesellschaftlichen Frage auch nochmal einen eigenen Podcast, eine eigene Folge bei uns wert, wo wir vielleicht auch mal eine Expertin noch mit dazu holen als Gesprächspartnerin. Aber ich glaube, heute haben wir das Thema Gedankenexperiment Silke, die AGI, glaube ich, ganz gut beleuchtet und hier aus vielen Sichten auch erklärt, dass das gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass wir Teile davon in den nächsten, ja ich sage jetzt mal 10 Jahren erleben werden und da eigentlich straight auf dem Weg sind und auch nochmal verstehen, dass die technologischen Entwicklungen hier ganz, ganz wichtig sind, sie auch zu verstehen und auch solche Sachen wie exponentielles Denken, also Grundlagen, wichtig sind, um zu verstehen, was passiert da eigentlich in diesem ganzen KI-Hype.
Was ich nochmal spannend finde, ist den Gedanken, wir haben ja so ein bisschen als Rahmen für unseren Podcast Back to the Future als Motiv aufgegriffen, zurück in die Zukunft, den Film. Wir sind ja beide nicht nur Zocker, wir mögen auch bestimmte Filme sehr gerne. Zurück in die Zukunft, würde ich sagen, ist einer meiner Lieblingsfilme. Und im Gedankenexperiment wurde ja auch das Hoverboard aufgegriffen, das wir leider noch nicht haben, das vielleicht auch so in der Form nie existieren wird, leider. Aber ich finde es spannend, da nochmal zurückzugucken. Im zweiten Teil reisen die in die Zukunft und da wird ja auch sehr viel im Prinzip dargestellt, wie die Zukunft aussehen könnte. Und davon ist es spannend zu sehen, was sich davon tatsächlich bewahrheitet hat und was nicht. Also das Thema Sprachassistenz, da sind wir schon sehr nah dran. Martin McFly kommt nach Hause und wird begrüßt und das Haus erzählt einem im Prinzip über den Tagesablauf, was passiert ist. Auch das Thema AR, VR-Brille, die sieht man da auch teilweise. Das ist auch, sag ich mal, vorhanden, haben wir. Spannend ist, dass sie noch das Faxgerät nutzen in der Zukunft. Also das selbst in Deutschland würde ich sagen, ist es eher auf dem absteigenden Ast, Gott sei Dank. Und natürlich die fliegenden Fahrzeuge, die haben wir so in der Form leider noch nicht. Aber grundsätzlich muss man sagen, sind einige Sachen doch schon tatsächlich eingetreten. Wenn auch ein bisschen später vielleicht als in dem Film. Ich glaube, das war ja, die sind ja ins Jahr 2015, glaube ich, gereist, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Im Prinzip, ne, wir haben alle einen Hochleistungsrechner in der Hosentasche, der uns ständig begleitet. Und dementsprechend finde ich das halt so faszinierend, dass wir leben natürlich in Teilen in der Zukunft. In anderen Teilen aber noch nicht.
Also von daher finde ich tatsächlich nochmal so zum Abschluss auch nochmal schön diesen Bezug zum Zurück in die Zukunft, weil es ja auch mal zeigt, man muss in die Zukunft gucken, man muss aber auch in die Gegenwart gucken, aus der man sich da daraus entwickelt. Und mein Highlight des Films ist ja immer, sind immer die Nike-Schlappen.
Genau, Powerlaschen.
Die Powerlaschen. Also das ist einfach schon sehr, sehr cool und gibt einfach nochmal auch so ein bisschen Kindheitserinnerung natürlich auch auf. Ich finde es auch ganz schön, bei solchen Zukunftsthemen muss man auch ein bisschen Kind sein und einfach mal seine Gedanken auch mal nach vorne blicken lassen und sich nicht durch das, was man schon kennt, einfach einengen. Auch wird nicht alles so sein, nicht alles, was sich ein Kind vorstellt, wird Realität. Aber ansonsten wird ja die Zukunft ganz, ganz langweilig und wir wollen sehr positiv gestalten.
Wo würdest du dich denn einordnen, wenn du jetzt sagst, wir haben ein Spektrum auf dem von Wonder bis Panic? Was ist so eher so dein Durchschnittswert?
Ja, ich bin schon eher bei Wonder. Also ich habe schon eine sehr hohe Begeisterung und bin einfach der Meinung, dass Angst ein ganz schlechter Berater ist bei fast allem, aber vor allem auch bei diesen Themen. Und auch gesamtgesellschaftlich, wenn man einfach sich überlegt, dass diese Entwicklungen, die finden jetzt ja statt. Und wenn wir alle Angst haben in Deutschland davor und uns zu Tode regulieren, sage ich jetzt mal, dann passiert die ja trotzdem. Und wir bloß, dass wir sie nicht mitgestalten, dann kriegen wir diese ganzen Lösungen vorgefertigt und können sie nicht mitgestalten. Und deswegen sollten wir mit Begeisterung, mit Aufklärung an einem Hochtechnologiestandort, der wir sind in Deutschland, das muss man immer betonen, auch das Thema KI, weil das ist das nächste, das ist schon das große Ding. Also da sind wir schon in der Zukunft, wie du sagst, dass wir das einfach in die breite Gesellschaft auch reinbekommen und mit Vorsicht, mit sicherlich auch mit vernünftigem Menschenverstand, aber nicht mit Angst, sondern eher mit Wonder und Begeisterung an die Sache rangehen, weil es kann nur besser werden. Ich kenne kaum Beispiele, wenn die Leute sagen, früher war alles besser. Ich kenne eigentlich kein Beispiel, wo es wirklich so ist. Es ist alles besser heute, als es früher war. Und in die Zukunft wird voraussichtlich auch besser, als sie heute ist. Und es ist auch unsere Verantwortung, das aber in diese Richtung auch zu gestalten. Und deswegen müssen wir hier mit dem Podcast auch immer in die Zukunft gucken.
Absolut, ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich bin, würde ich sagen, im Durchschnitt auch eher begeistert von der Technologie und ich wünsche mir hier auch einfach mehr Mut. Ich glaube, wir haben das Know-how, wir haben die Motivation, um das tatsächlich nach vorne zu bringen und zu nutzen vor allem. Wir müssen nicht notwendigerweise jetzt den nächsten Hyperscaler hier aus dem Boden stampfen. Das ist aktuell zumindest utopisch, so wie es aussieht in Deutschland und Europa. Aber das heißt ja nicht, dass wir die Technologie nicht nutzen sollten und vor allem in die speziellen Anwendungen bringen sollten. Denn da steckt extrem viel Potenzial aus meiner Sicht. Und da sollten wir tatsächlich uns nicht verstecken, sondern Gas geben. Aber wie du sagst, natürlich mit Bedacht und irgendwo die Vernunft nicht am Eingang abgeben. Ganz klar, aber deshalb machen wir uns ja auch diese Gedanken hier.
Perfekt, dann hoffen wir, dass ihr...
Roman, ich glaube, wir müssen die Folge neu aufnehmen.
Tommy, wo kommst du denn jetzt her?
Aus der Zukunft.
Wie aus der Zukunft?
Ja, aus der Zukunft. Ich war schon im Jahr 2025, Ende Januar. Weißt du, wie viel sich im Thema KI getan hat, seitdem wir die Folge aufgenommen haben?
Wir haben extra gesagt, wir machen die Folge KI als erstes, damit wir wissen, was in den nächsten Wochen passiert.
Die Chinesen. Sie haben DeepSeek entwickelt. Eine KI, die fast so gut ist wie die von OpenAI.
Die Chinesen haben jetzt eine KI?
Ja.
Unfassbar. So viel ist passiert. Jetzt sag mir bloß noch, Elon Musk macht Wahlkampf für AfD.
Ich glaube, du willst nicht in die Zukunft reisen.
Oh Mann. Wenn ihr noch Bock habt auf weitere Folgen, dann folgt uns auf allen bekannten Kanälen, wo man Podcasts hören kann. Wir werden das überall online stellen und werden dann immer wieder neue Folgen bringen. Dankeschön.
Dankeschön.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.